Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation aus dem Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine und ich freue mich, wenn Sie sich hier live zugeschaltet haben. Wir schreiben den 1. Oktober im Jahr des Herrn 2025. Nach dem jüdischen Kalender ist es der 9. Tischrei im Jahr 5786 seit Erschaffung der Welt. Die Jüdinnen und Juden haben ja kürzlich Rosh Hashanah gefeiert, also ihren Jahreswechsel, das jüdische Neujahrsfest. Ich freue mich, wenn Sie hier live dabei sind an just diesem Datum, so gegen 19 Uhr, dann können Sie sich hier auch live in das Webinar hineinschalten unter www.kck42.de/webinar. Dann sind Sie live und unmittelbar hier drin. Möglicherweise schauen Sie mir aber auch bei Facebook zu, das geht auch. Wenn Sie hier live im Webinar sind, können Sie über die Handhebefunktion hier eine Frage stellen, sich zu Wort melden. Über die Facebook-Kommentarfunktion können Sie sich aber auch melden. Ich beobachte ein wenig den Livestream. Kann nicht versprechen, dass ich immer sofort reagiere. Ich muss ja an verschiedenen Stellen hier gleichzeitig sein. Die Kommentare bleiben ja aber erhalten, sodass ich sie auf jeden Fall hinterher entsprechend beantworten kann. Vielleicht schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die wir kurz nach der Live-Übertragung bei YouTube veröffentlichen, in unserem YouTube-Channel Cut City Kirche Video. Dort gibt es eine eigene Playlist zur Glaubensinformation, zu der kommen Sie unmittelbar und direkt, wenn Sie diesen QR-Code hier über meiner Schulter einscannen. Wenn Sie aber bei Cut City Kirche Video sind, werden Sie den auch finden. Dort haben wir alle Glaubensinformationen, die wir gestreamt haben, entsprechend versammelt. Oder Sie hören sich den Audiomitschnitt an, den wir entsprechend in unserer Podcast-Serie veröffentlichen unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie sich den RSS-Feed herunterladen oder die Folgen direkt anhören. Die können sich die Folgen da auch runterladen. Den RSS-Feed können Sie in einem Podcatcher Ihrer Wahl einfügen, dort auch entsprechend abonnieren und dann bekommen Sie jeweils die aktuellen Folgen unmittelbar und sofort eingespielt. Ich selber sehe hier auf meinem Bildschirm, dass die Übertragung nicht so ganz störungsfrei läuft. Ich hoffe aber, Sie können mich gut verstehen und die Aufzeichnung funktioniert auch entsprechend. Das wird schon klappen. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Natürlich gilt auch heute wieder, wenn Sie Fragen, Rückmeldungen, Feedback, was auch immer zur aktuellen Folge haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Die kommt unmittelbar und direkt zu mir. Diese E-Mail können Sie auch benutzen, wenn Sie Themenanregungen etwa für die nächste Saison haben. Da sind auch jetzt schon wieder einige eingekommen. Herzlichen Dank dafür. Und wenn Sie theologische Fragen allgemeiner Natur haben, auch da sind einige Mails gerade in der letzten Woche eingekommen. Und Sie ahnen es schon, was ich sagen werde. Keine Mail soll verloren gehen. Ich versuche jede Mail, jede ernst gemeinte Mail zu beantworten. Manchmal dauert das etwas. Ich bitte um Geduld. Wenn Sie den Eindruck haben, dass so gar keine Antwort von mir gekommen, dass so gar keine Antwort von mir kommt, es kann natürlich sein, dass mal eine Mail irgendwie im Spamfilter landet. Dann melden Sie sich gerne noch einmal. Ich versuche wirklich jede Mail zu beantworten. Im Moment habe ich da noch zwei, drei längere Mails auf der Halde. Also Antwort kommt hoffentlich möglichst bald. Heute Abend geht es um das Thema Gefährten in der einen Schöpfung, eine biblische Betrachtung des Verhältnisses von Mensch und Tier. Wir haben hier in Wuppertal am 4. Oktober von heute aus gesehen, also in 3 Tagen, wieder die klassische Tiersegnung hier in Wuppertal. Das machen wir seitens der katholischen Citykirche Wuppertal mittlerweile seit 22 Jahren. Die Tiersegnung zum Fest des heiligen Franz von Assisi war eine der ersten großen öffentlichen Aktionen, die wir vor 22 Jahren gemacht haben. Die katholische Citykirche Wuppertal wurde am 11.09.2004 gegründet und am 4. Oktober 2004 gab es die erste Tiersegnung. Und das hat natürlich einen Grund. Es ist mit dem Fest des heiligen Franz von Assisi verbunden, dem man ja auch zuschreibt, dass er sich insbesondere mit der Tierwelt befasst hat. Er hat den Vögeln gepredigt, so wird berichtet. Der Wolf von Gubbio spielt eine große Rolle. Der Sonnengesang natürlich. Franz von Assisi war ein sehr der Schöpfung zugetaner Mensch. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, dass in der Kirche, denn in den orthodoxen Kirchen immer schon der 1. September als Schöpfungstag begangen und gefeiert wurde. Und dem hat sich die römisch-katholische Tradition und Kirche vor einigen Jahren angeschlossen, sodass wir auch in der römisch-katholischen Kirche am 1. September den Schöpfungstag feiern bzw. der Schöpfung besonders gedenken. Und seit einigen Jahren ist diese Zeit vom 1.9. bis zum 4. Oktober, also von diesem traditionellen Schöpfungstag bis zum Gedenktag des heiligen Franz von Assisi, die Schöpfungszeit, die seitdem jedes Jahr begangen wird, die dann oft in vielen Gemeinden, an vielen Orten auch durch entsprechende Aktionen gefeiert und gewürdigt wird. Es ist also gut und richtig, sich einmal die Frage zu stellen, was ist eigentlich das Verhältnis des Menschen zur Schöpfung? Das haben wir ja schon gemacht. Das ist aber speziell das Verhältnis von Mensch und Tier. Ich habe in der Vorbereitung dieser Glaubensinformationen versucht, mal so einen kleinen biblischen Überblick zu schaffen und bin fast erschlagen worden von Bibelstellen. Das glaubt man gar nicht, wie oft dieses Verhältnis Mensch und Tier in der Bibel eine Rolle spielt, wo Tiere überall eine Rolle spielen. Ich musste also eine Auswahl treffen, um wenigstens so eine Art biblischen Überblick zu bekommen, wie gestaltet sich das Verhältnis von Mensch und Tier. Vor allen Dingen steht natürlich da die Frage, was ist der Mensch? Die berühmte Frage aus Psalm 8, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, taucht auch an anderer Stelle in der Bibel auf, aber da ist sie sehr prominent im Vordergrund. Und dann kommt die Antwort im Psalm 8, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Psalm 8 singt das große Loblied der Schöpfung, aber dieser Psalm räumt dem Menschen auch eine herausragende Stellung in der Schöpfung zu, nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Ja, und man hat ihm alles zu Füßen gelegt. Der Mensch erscheint als der Stellvertreter Gottes, der Hüter des göttlichen Plans, der über die Schöpfung wacht. Das ist ein nahezu, geradezu, ja fast europäisches Bild. So sehen wir Europäer. So sieht der Westen die Stellung des Menschen über der Schöpfung. Die Natur wird zur Kultur, sie wird kultiviert, sie wird gezähmt. Ich hörte kürzlich einen Podcast, wo es auch um die Frage von Mensch und Natur ging, weniger aus einer religiösen Perspektive. Und innerhalb dieses Podcasts, ich glaube, es war ein FAZ-Podcast von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, tauchte dann plötzlich der Satz auf: Ja, aber die indigenen Völker sind doch dann geradezu die Hüter der Natur. Also die Naturvölker, die die Natur noch behüten. Und dann die Interviewpartnerin, die dort sprach, wehrte sich vehement dagegen und sagte, die Naturvölker, die indigenen Völker würden sich wahrscheinlich gegen eine solche Zuschreibung wehren, weil sie die Natur nicht hüten, sondern sich selbst als Teil der Natur verstehen. Sie leben mit der Natur, in der Natur, Natur sind Teil der Natur. Und allein an diesen beiden Polen, es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr Verhältnisbestimmungen, kann man schon sehen, da passen doch mehrere Blätter Papier dazwischen. Auf der einen Seite dieses Verständnis, sich selbst als Teil der Natur zu verstehen, was natürlich den Umgang mit der Umwelt enorm prägt. Wenn man selbst Teil der Umwelt ist, Teil der Natur ist, macht man die Natur nicht kaputt und beutet sie nicht aus. Auf der anderen Seite dieses doch sehr, sicherlich auch von der christlichen Verkündigung her geprägte Bild, über der Schöpfung zu stehen, Herrscher über die Schöpfung zu sein, wie es ja auch in der Bibel und jetzt gerade hier auch im Alten Testament steht, was dann die Natur ja in einen Unterwerfungsakt bringt. Und dann ist Kultur plötzlich das Zähmen der Natur, wenn die Natur, die Wildheit der Natur oder die empfundene Wildheit der Natur gezähmt wird, dann kultiviert wird, wie man ja sagt, dann entsteht eben Kultur. Offenkundig haben wir es also hier mit einer durchaus sehr zentralen Frage des Menschen, Welt und vielleicht auch des Gottesbildes zu tun, das so klar gar nicht ist. Nur diese beiden Assoziationen, diese beiden Punkte zeigen schon, wie unterschiedlich man das sehen kann. Heute die Glaubensinformation ist insbesondere dem biblischen Bild, der biblischen Betrachtung des Verhältnisses von Mensch und Tier. Wir fokussieren also etwas stärker auf die Tierwelt gewidmet. Und auch da werden wir sehen, wie das alles andere als eindeutig ist, sondern auch das ist komplex, divers und sehr differenziert. Fangen wir an, mal das biblische Weltverständnis zu betrachten und da insbesondere auch das Verhältnis Mensch und Tier in den Blick zu nehmen. Sie ahnen es, natürlich sind wir bei den Schöpfungserzählungen. Darauf finden wir im Alten Testament ganz am Beginn der Heiligen Schrift zwei. Genesis 1, der sogenannte erste Schöpfungsbericht, der sich als bei näherer Betrachtung als Schöpfungsgedicht entpuppt. Ein Gedicht aus 7 Strophen, die einen sehr identischen Aufbau haben. Gott tut etwas, er sieht, dass es gut ist, es wird Abend, es wird Morgen, ein Tag. An dieser Stelle, ich weiß nicht, ob der Autor der Mail zuschaut. Ich habe eine Mail erhalten, wo genau nach diesem Verhältnis Schöpfung und Raum und Zeit, Glaube und Vernunft, das war ja das Thema der letzten Glaubensinformation, gefragt wird. Und da tauchte so ein bisschen die Frage auf, wie denn der erste Schöpfungsbericht mit dem Evolutionsverständnis korreliert. Es ist eben kein naturwissenschaftlicher Bericht. Es ist ein Gedicht. Und Gedichte haben natürlich eine ganz andere Qualität. Es ist schon enorm auffällig, dass die Logik des Gedichtes eine gewisse Ähnlichkeit zur Logik der Weltentstehung, wie wir sie heute naturwissenschaftlich ahnen können, aufweist. Aber in der Mail tauchte auch die Frage auf, was denn vor der Zeit gewesen sei, wo denn die Schöpfung herkommt. Da muss man sagen, das ist schon sehr interessant. Und ich blende Ihnen da mal jetzt schon den Bibeltext entsprechend zu ein. Wir wollen gleich eine andere Stelle betrachten, aber weil es gerade sich auf die letzte Glaubensinformation bezieht, ist das nicht ganz uninteressant. Aber ich verspreche dem Autor der Mail, meine Antwort etwas ausführlicher kommt noch, als ich es jetzt sagen kann. Das Interessante ist, dass der sogenannte erste Schöpfungsbericht, der wie gesagt eigentlich eher ein Gedicht ist, das vor allen Dingen das Kosmische, das Geordnete, das gegen das Chaos Gerichtete in den Vordergrund hält, die Zeit nicht von Anfang an da ist. Das suggeriert der Text zwar, weil wir zeiträumlich denken, aber es ist etwas Besonderes, denn hier ab Vers 14 geht es los. Dann sprach Gott, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu unterscheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde zu leuchten, und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das große zur Herrschaft über den Tag, das kleine zur Herrschaft über die Nacht. Gott setzte sie in das Himmelgewölbe, damit sie über die Erde leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. So gesehen gibt es das Phänomen Zeit laut dieses Schöpfungsgedichtes erst ab dem vierten Tag. Das heißt, die Frage, die wir beim letzten Mal hatten, ist so der Urknall überhaupt denkbar? Was ist in dieser Zeiträumlichkeit oder der Zeitraumlosigkeit Gottes überhaupt denkbar, muss man sagen? Vom Phänomen Zeit spricht dieser erste Schöpfungsbericht, der eigentlich eben ein Schöpfungsgedicht ist, tatsächlich erst ab dem vierten Tag. Was davor war, ist eigentlich zeitlos zu denken, auch wenn von einzelnen Tagen die Rede ist. Aber das ist natürlich das Phänomen, dass es eigentlich verschiedene Strophen sind. Die Zeit selber erscheint in diesem Schöpfungsgedicht erst mit der Messbarkeit durch die Gestirne am vierten Tag. Aber die dichterische Freiheit muss man bei diesem ersten Schöpfungsbericht, der eben ein Schöpfungsgedicht ist, immer mitdenken. Es geht hier nicht um Deskription, die dann wieder eine Evolution zu lesen wäre, Kreationismus, das tut dem Text Gewalt an. Auch antike Schriftsteller, auch biblische Autoren haben da aus dem Fundus der Vielfältigkeit der textlichen Gattungen durchaus geschöpft. In diesem Schöpfungsgedicht, und das fokussieren wir mal auf unser Thema, taucht die belebte Welt, also die Fauna, erst ab dem fünften Tag auf. Da macht nämlich Gott zuerst die Tiere des Wassers und des Himmels. Dann sprach Gott, das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen und Vögel sollen über die Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott schuf die Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen nach ihrer Art, von denen das Wasser wimmelt, und alle gefiederten Vögel nach der Art. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch, füllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. Aha. Zuerst also die Wassertiere, dann die Vögel, die am Himmel fliegen. Und wir finden hier den Schöpfungsbefehl, den wir gleich bei den Menschen noch finden werden. Seid fruchtbar und mehret euch. Im ersten Schöpfungsbericht, der, ich wiederhole mich, eigentlich ein Schöpfungsgedicht ist. Dann kommt der fünfte Tag, jetzt kommt, dann sprach Gott, die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und Wildtieren nach Art, der Erde nach ihrer Art. Jetzt quasi am sechsten Tag, und der ist ja bedeutsam, weil das gleich, wie wir sie sehen werden, auch der Tag sein wird, an dem der Mensch erschaffen wird. Jetzt erst werden die Lebewesen der Erde erschaffen. Ja, von der Evolution her wissen wir, es wird wahrscheinlich erst das Wasser, dann die Erde, dann der Himmel gewesen sein, aber es geht um ein Gedicht. Und in diesem Gedicht wird erst das belebt, was nicht auf der Erde ist. Die Vögel dürfen die Erde zur Vermehrung benutzen, um ihre Gelege zu haben, aber die Lebewesen der Erde werden am sechsten Tag geschaffen. Und so geschah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, selber Tag, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Mensch als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und unterwerft sie, waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Bis dahin erstmal. Also, dieses Verhältnis von Mensch und Tier erfährt hier schon mal eine besondere Bedeutung. Dass der Mensch sich als Krone der Schöpfung wähnt, leitet sich ja unter anderem da ab, dass er quasi das letzte Geschöpf ist, was auf Erden kommt, gewissermaßen als Gipfelpunkt der Schöpfung, dieses Schöpfungsgedichtes. Das bleibt erhalten. Aber es erfährt schon eine gewisse Relation, dass am selben Tag eben auch die irdischen Lebewesen, die Erdlebewesen und die Kriechtiere geschaffen werden. Der Mensch ist Teil dieses Prozesses. Auffällig ist auch erstmal, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Dann kommt hier, Gott erschuf den Menschen. Singular. Steht auch im Urtext Singular. Nicht zwei Menschen, sondern den Menschen. Singular nach seinem Bild. Dann steht hier, männlich und weiblich erschuf er sie. Da wird plötzlich Plural draus. Es müsste männlich und weiblich erschuf er ihn heißen. Da macht die Einheitsübersetzung einen interessanten Twist, denn wir reden ja weiter singularisch. Aber was interessant ist, dass hier das adjektivisch ist, die klassische, was in unseren Ohren so mitging, als Mann und Frau erschuf er ihn, stimmt nicht mit dem Urtext überein. Da stehen schon Adjektive, wie es hier in der neuen Einheitsübersetzung von 2016 eben auch korrekt wiedergegeben ist. Was auch immer das für das Menschenbild heißt, wäre ein eigenes Thema. Die eigentliche Bipolarität ist im biblischen Urtext so nicht angelegt. Man könnte es auch ja skalierend deuten. Ist zumindest offen dafür. Ich sage nicht, dass es so gemeint ist, aber es ist zumindest offen dafür. Die Eindeutigkeit ist nicht so da. Es ist aber interessant, Gott segnete sie. Wir hatten ja oben bei den Meeresbewohnern und bei den Himmelsbewohnern schon den göttlichen Segen, den Befehl, seid fruchtbar und mehret euch. Und der kommt jetzt hier auf Mensch und irdische Lebewesen. Das ist nicht exklusiv zu Menschen gesprochen, sondern betrifft jetzt analog zum Segen für die Meeres- und Himmelstiere, jetzt hier eben alles, was auf Erden wohnt. Tiere und Menschen. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Himmels, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf Erden kriechen. Das ist jetzt der Schöpfungsauftrag des Menschen, dass er als Ebenbild Gottes seinem Willen gemäß über die Schöpfung walten, sie hegen und pflegen soll. Jetzt geht es aber weiter. Das ist jetzt interessant für das Verhältnis Mensch und Tier. Dann sprach Gott, siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin, euch sollen sie zu Nahren dienen. Wer ist euch? Euch ist allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles Grün zur Ge Nahrung, alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der sechste Tag. In diesem Schöpfungsgedicht ist der Mensch Teil einer großen Umwelt. Er ist Teil einer Natur. Er hat einen spezifischen Auftrag, diese Natur zu hegen und zu pflegen. Das Interessante an diesem Schöpfungsgedicht ist, dass der Mensch ein Vegetarier ist, vielleicht sogar ein Veganer. Denn die Nahrung, die allem, was Lebensatem in sich hat, gegeben wird, ist das grüne Gewächs, und zwar auch die Samen und die Früchte, aber eben nicht das Fleisch von Tieren. Hier herrscht eine Einheit von Mensch und Tier, die sich allesamt von dem ernähren, was die Erde hervorbringt. Konsequent heißt das auch, in der Idee dieses Schöpfungsgedichtes gibt es keine fleischfressenden Tiere. Alle ernähren sich von dem, was die Erde hervorbringt, eben von der Pflanzenwelt. Es gibt hier keine Feindschaft zwischen Mensch und Tier. Der Mensch ist Teil der Natur. Schauen wir jetzt mal in den sogenannten zweiten Schöpfungsbericht hinein. Der beginnt ja quasi ein Kapitel später und der hat ein völlig anderes Konzept. Ein völlig anderes Konzept. Während im ersten Schöpfungsbericht, Schöpfungsgedicht, eine innere Logik herrscht, nach Strophen aufgebaut wird, sehr streng geordnet, das Kosmologische, der Kosmos wird beschworen, erzählt der zweite Schöpfungsbericht, der in Genesis 2,4 beginnt, eher davon, dass Gott die Erde beackert wie einen Garten. Gott ringt der Natur selber gewissermaßen einen kultivierten Bereich ab. Und während der Mensch in dem ersten Schöpfungsgedicht ja als Zielpunkt erscheint, er wird als letztes Geschöpf in die Welt hineingesetzt, ist er hier nicht der Ausgangspunkt der Schöpfung, aber das erste Lebewesen, das geschaffen wird. Und da schauen wir mal in die Verse hinein hier. Da beginne ich mal ab Vers 4 vorzutragen. Also wir sind jetzt im Buch Genesis, Kapitel 2, Vers 4. Das ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurde, zur Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Gab es auf der Erde noch keine Feldsträucher und wuchen noch keine Feldpflanzen, denn Gott der Herr hatte es auf die Erde noch nicht regnen lassen. Es gab noch keinen Menschen, der den Erdboden bearbeitete, aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf und tränkte die Fläche des Erdbodens. Da formte Gott der Herr den Menschen Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Es gibt also streng genommen zu diesem Zeitpunkt auf der Erde nur Dreck. Es gibt noch keine Pflanzen, kein Nichts. Da formt Gott, der Herr, aus der Erde, aus Lehm, einen Menschen. Adam heißt der von der Erde genommene und bläst den Lebensatem in hinein. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Es ist also eine völlig andere Reihenfolge. Auch Tiere gibt es hier noch nicht. Jetzt geht's weiter. Dann pflanzte Gott der Herr in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Soweit, so gut, die Geschichte ist bekannt. Aber die Pflanzen kommen jetzt als zweites hinzu. Der Mensch erscheint also hier als Urgeschöpf, nicht als Zielgeschöpf. Ein Strom entspringt in Eden, der den Garten bewässert. Dort teilt er sich und wird zu vier Hauptflüssen. Der Name des ersten ist Pishon. Er ist es, der das ganze Land Havila umfließt, wo Gold ist. Das Gold jenes Landes ist gut. Dort gibt es Deliumharz und Karneolsteine. Der Name des zweiten Stromes ist Gihon. Er ist es, der das ganze Land Kusch umfließt. Der Name des dritten Stromes ist Tigris. Er ist es, der östlich von Assur vorbeifließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Gott der Herr nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn behüte, bearbeite und hüte. Okay, also Gott richtet für den Menschen einen Garten ein, er lässt Pflanzen wachsen, er lässt Wasser sprießen, aber der Mensch ist immer noch alleine da, ganz alleine. Es ist immer auch nur ein Mensch. Die Gefährtin wird ja später erschaffen. Dann gebot der Herr dem Menschen, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn am Tag, an dem du davon isst, wirst du sterben. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Und was macht Gott jetzt? Gott der Herr formte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes, alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Der Abend heute heißt ja Gefährten in der einen Schöpfung. Und das bezieht sich genau auf diesen Punkt hier im sogenannten zweiten Schöpfungsbericht, der vom Paradies, vom Garten Eden erzählt, dienen die Tiere als erstes dazu, dem Menschen Gesellschaft zu leisten. Sie sind Gefährten des Menschen, und zwar ohne Ausnahme hier die Tiere des Feldes, alle Vögel des Himmels. Und der Mensch eignet sich die Tiere an, indem er sie benennt. Das ist übrigens ein interessanter Vorgang. Gott schafft durch sein Wort Wirklichkeit. Der Mensch hat diese Eigenschaft nicht. Er kann die Schöpfung behüten. Der Mensch benennt Wirklichkeit. Er interpretiert sie. Ist auch eine interessante Variante, weil man ja heute oft sagt, Worte schaffen Wirklichkeiten. Ja, aber nur, wenn man Gott ist. Der Mensch kann Wirklichkeiten, die vorhanden sind, benennen. Das ist das, was Sprache macht. Da ist ein qualitativer Unterschied zwischen dem, was Gott und Mensch, wenn man so will, unterscheidet. Und wie der Mensch jedes lebendige Tier benannte, sollte sein Name sein. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem Menschen ebenbürtig war, fand er nicht. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Das ist im Deutschen völlig korrekt übersetzt. Im Hebräischen ist davon Ish, das ist der männliche Teil, und Isha, die Rede, das ist der weibliche Teil. Die Wurzel ist dieselbe. Also man müsste, wenn man es, das ist natürlich schlechtes Deutsch, das weiß ich, aber man müsste ja sagen, der Gott machte Mensch und Menschin oder Mann und Männin, ist natürlich im Deutschen Blödsinn. Wir sprechen dann von Mann und Frau. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem, sprach, Frau soll sie genannt werden, denn vom Mann ist sie genommen. Das ist natürlich im Deutschen Blödsinn. Bei Ich und Isha, Isha soll sie genannt werden, denn vom Ich ist sie genommen. Die deutsche Übersetzung macht dann Frau und Mann daraus, ist klar. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch. Interessanter Twist, weil ja Vater und Mutter ja noch gar nicht da sind. Die beiden werden ja erstmal Vater und Mutter werden. Beide, der Mensch und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Hier in diesem zweiten Schöpfungsbericht haben wir das Phänomen, dass der Mensch am Anfang steht. Er ist ein Mitarbeiter Gottes, so tritt er auf, aber er ist einsam und allein. Und Gott führt dem Menschen die Tiere zu, er schafft die Tiere als Gefährten. Das ist ja genau das, was heute viele Menschen oft auch so empfinden, dass die Tiere als Gefährte sind. Ja, nahezu Familienmitgliedern gleich. Gerade Menschen, die oft einsam sind, erleben in den Tieren durchaus ein Gegenüber, das dem Leben Sinn gibt. Das kann man hier grundgelegt sehen. Aber trotzdem, dem Mensch reicht das nicht, die Ebenbürtigkeit fehlt. Deswegen bekommt der Mensch ein menschliches Gegenüber, sodass wir dann zwei Menschen haben. Aber der Auftrag ist hegen und pflegen. Nicht herrschen über die Schöpfung im Sinne tyrannisch ausbeuten nach eigenem Gusto, sondern hegen und pflegen. Das ist der entsprechende Punkt. Das ist das, worum es geht. Denn es kommt noch etwas dazu, wenn die Tiere tatsächlich Gefährten sind. Gefährten ist man nicht. Und da stimmen quasi das erste Schöpfungsgedicht und der zweite Schöpfungsbericht übereinander. Es gibt so eine Art Ureinheit, die herrscht, ein Urfriede zwischen Mensch und Tier, der da waltet. Gleichzeitig haben wir ein Schöpfungsprinzip, nämlich der Freiheit. Der Mensch ist frei, die Tiere zu benennen. Das ist ein Auftrag, der auch seine Gottebenbildlichkeit ausmacht. Und gleichzeitig, denn etwas zu benennen hat etwas mit Logos zu tun, mit Worten zu verwenden. Die Vernunft und Einsicht als göttliche Gabe wird sich in Mitwirkung und Arbeit an der Schöpfung auswirken. Das ist ja schlussendlich das, was dann in Genesis 3 diese Erzählung, wie der Mann und die Männin, der Mensch und die Menschin, Frau und Mann erwachsen werden, die Einsicht von Gut und Böse erlangen, leider, leider in der kirchlichen Tradition oft als Sündenfall bezeichnet, faktisch aber, wenn man an den Hebräerbrief denkt, hier schon oft zitiert, ist das ein Ausweis des Erwachsenseins, dass man Gut und Böse unterscheiden kann. Und jetzt, wo sie diese Einsichtsfähigkeit, den Vollbesitz der Vernunft erlangt haben, sind sie in der Lage, wie Gott die Erde zu beackern. Das ist ja das, was Gott hier im zweiten Schöpfungsbericht macht, dass er die Erde bestellt. Und wenn die beiden, Adam und Eva, wie sie dann heißen, aus dem Paradies ins Leben geschickt werden, sollen sie es Gott gleich tun und ihre Welt gestalten. Aber es ist eine Welt, in der die Tiere Gefährten sind, in der keine Feindschaft zwischen Mensch und Tier ist. Vielleicht mit Ausnahme dieser Schlange, von der es ja heißt, Die Natter wird von der Ferse getroffen, aber die Rolle dieser Schlange, sprechende Schlangen gibt es ja faktisch in der Welt nicht, ist ja nochmal eine besondere und das ist ein eigenes Thema. Wir haben also in dieser Urzeit einen Urfrieden, nicht nur zwischen Mensch und Tier, sondern auch in der Tierwelt untereinander. Fleischfresser gibt es nicht. Die sollen im Prinzip sich alle von den Früchten der Erde, von Samen, den Früchten der Bäume und von dem, was Grünes wächst, ernähren. Wie aber kam es in die Welt, dass der Mensch dann doch, verzeihen Sie mir den Ausdruck, zum Fleischfresser wird? Wir machen einen Sprung, denn trotz allen Urfriedens ist der Mensch, weil er frei ist, zur Sünde fähig und die Ursünde, wenn man so will, wird in Genesis 4 beschrieben, als Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Dadurch kommt die Sünde in die Welt und damit beginnt auch eine Sündengeschichte des Menschen, die schlussendlich dazu führt, dass Gott den Reset-Knopf drückt. Man wird ja heute oft gefragt und oft ist die Rede, warum schreitet Gott denn nicht ein? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob der nicht schon längst eingeschritten ist. Die Wege des Herrn sind unerforschlich. Vielleicht ist er den Kriegstreibern in der Welt längst im Traum erschienen, hat ihnen sich andererweise in den Weg gestellt, aber die haben ihre Ohren verstopft und sind verstockt. Ich weiß nicht, also zu behaupten, Gott tut nichts, ist schwer. Wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Was aber passieren würde, wenn Gott wirklich quasi aus dem Himmel herabkommend eingreift und das Böse ausrottet, dann bleibt kein Stein auf dem anderen. Das haben wir auch in der Glaubensinformation an einer anderen Stelle schon mal erarbeitet. Stellt sich nämlich die Frage, wer ist dann so wenig böse, dass er noch bestehen kann? Das ist die Erzählung von der Arche Noah, wo Noah der einzige Gerechte ist, der in den Augen Gottes Gnade findet und der sich retten darf. Und Noah darf dann seine Familie mitnehmen. Das ist aber schon die Keimzelle, als die Arche trocken gefallen ist, geht Ham hin und macht sich über die Scham seines betrunkenen Vaters lustig, da ist das Böse schon wieder in der Welt. Es geht also wieder los. Gott verspricht dann aber, den Regenbogen in die Wolken setzend, dass er nie wieder die Erde schaden wird. Unser Thema aber ist die Gefährtenschaft von Mensch und Tier. In dieser Urschöpfung, sowohl dem ersten als auch dem zweiten Schöpfungsbericht nach, hatten wir gerade festgestellt, gibt es so eine Art Urfrieden. Der aber wird jetzt jäh gestört. Und ich rufe mir eben hier auf meinem Computer die Bibelstelle auf, die ich Ihnen da zeigen will. Und dann schauen wir sie uns gemeinsam an. Da sind wir nämlich im 9. Kapitel der Genesis und da geht es um die ersten 5 Verse. Welchen Bibeltext ich habe, er läuft gerade auf, dann blende ich Ihnen den auch ein, dann schauen wir die uns mal an. Also, da geht es los. Dann segnete Gott Noach und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde. Eine Wiederholung des Schöpfungsbefehls. Der Reset-Knopf ist gedrückt, die Schöpfung bekommt eine neue Chance, der Mensch auch. Furcht und Schrecken vor euch soll sich auf alle Tiere der Erde legen, auf alle Vögel des Himmels und alles, was sich auf dem Erdboden regt und auf alle Fische des Meeres. In eure Hand sind sie gegeben. Ein jäher Bruch. Bisher hatten wir einen Urfrieden im Verhältnis Mensch und Tier. Und jetzt kommt, wie aus heiterem Himmel, ein Schrecken über die Tierwelt. Warum? Gott hatte doch den Reset-Knopf gedrückt. Wollte er nicht eigentlich das Gute, dass die Welt wieder in den Urzustand hineinkommt? Die Erde ist jetzt wüst und leer. Gott macht die Schöpfung nicht komplett neu. Der Mensch muss mit dem auskommen, was nach dem Zurückgehen der Sintflut übrig bleibt. Das ist aber nur Matsche auf der Erde. Da wächst ja noch nichts. Noah wird erst einen Weinberg anlegen, bis da etwas wächst. Der Mensch muss sich ja von seiner eigenen Hände Arbeit jetzt ernähren. Da ist noch nichts. Was also steht in Ermangelung entsprechend vegetarischer Nahrungsmittel zur Verfügung? Die Tiere. Und so erlaubt Gott dem Menschen, sich von Fleisch der Tiere zu ernähren. Und gleichzeitig ist das aber nichts, was die Tiere erfreuen wird. Nein, Furcht und Schrecken vor euch soll sich auf alle Tiere der Erde legen. Eine krasse Störung einer urguten Beziehung, die hier mit der Arche Noah, mit der Noah-Erzählung verbunden ist, wenn man in der Bibel einen Punkt sucht, wo man sagt, hat Gott erlaubt, dass die Menschen sich vom Fleisch der Tiere ernähren dürfen? Hier ist er. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Darum übergebe ich euch wie die grünen Pflanzen. Nur Fleisch mit seinem Leben, seinem Blut dürft ihr nicht essen. Wenn aber euer Blut vergossen wird, fordere ich Rechenschaft für jedes Leben. Von jedem Tier fordere ich Rechenschaft und vom Menschen. Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem, der es seinem Bruder nimmt. Das ist der Grund, warum nichts mit Blut verzehrt werden darf. Warum nichts mit Blut? Weil Blut der Sitz des Lebens ist. Man muss die Tiere also, bevor man sie verzehrt, schächten, ausbluten lassen. Noch im Neuen Testament werden wir bei dem berühmten Apostelkonzil, als es um die Frage geht, dürfen Nichtjuden, Goyim, Heiden, wie sie heißen, getauft werden ohne Beschneidung, wird in der Apostelgeschichte von der sogenannten Jakobusklausel erzählt, dass das Apostelkonzil zustimmt, dass man Heiden, Nichtjuden taufen und so zum Volk Gottes hinzufügen darf. Nur eins dürfen sie nicht, sie sollen sich vom Genuss des Blutes enthalten. Das ist offenkundig auch den Aposteln, die Juden waren, so wichtig gewesen, weil Blut als Sitz des Lebens gilt. Das wird ausgeschlossen, aber hier erfährt das Urverhältnis, also hier in Genesis 9, dieses urgute Verhältnis, dieses Urfriedensverhältnis zwischen Mensch und Tier, eine Jähstörung. Angst und Schrecken sind gewissermaßen die neuen Parameter für das Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Vielleicht liegt hier auch der Grund, warum der Mensch nicht alle Tiere mag. Der Mensch mag, je nach Kultur, Haustiere, die er in seine Gesellschaft lässt. In unserer Kultur sind es vorzugsweise Katzen und Hunde, Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen. Also was kuscheliges Fell hat, was aufs Wort gehört, was dem Menschen Gesellschaft leistet. Mit Spinnen, die ja auch in unserer Gesellschaft leben, haben viele Menschen schon Schwierigkeiten. Insekten sind meistens eher nicht so gewollt und wilde Tiere, da muss man sich verhüten. Also wir merken, wir sind wählerisch geworden da drin und die Tiere, die wir in unsere Gesellschaft lassen, müssen gezähmt werden. So eine Raubkatze ist halt eine Hauskatze geworden, eine gezähmte Katze. Die jagt zwar immer noch die Maus, aber sie dient dem Menschen. Der Hund war mal ein Wolf. Niemand möchte mit einem Wolf zusammenleben, aber mit einem gezähmten Tier schon. Wo die Zähmung nicht möglich ist, wird das Tier heute noch als Gefahr betrachtet. Wir haben also diesen Urfrieden, den wir am Beginn der Schöpfung haben, nach dem Schöpfungsgedicht und dem sogenannten zweiten Schöpfungsbericht, ist jetzt ein Frieden unter Vorbehalt geworden. Wenn ein Hund sich nicht zu benehmen weiß oder seinen inneren Trieben folgt, bekommt er einen Maulkorb oder wird entsorgt. Ich sage es bewusst in dieser Drastik. Wir nehmen die Tiere entweder als Gefährten wahr oder als Nutztiere. Wir melken sie. Wir nehmen ihnen die Kälber weg, um an die Milch zu kommen, damit wir Nahrung haben. Wir reiten sie zu, wir zähmen sie, um sie uns gefügig zu machen. Und wenn eine Kuh, bleiben wir beim Beispiel Kuh, ihren Teil getan hat, dann wird sie zur Schlachtbank geführt. Da ist kein Friede mehr. Wenn Tiere sprechen könnten, würden sie von ihrem Furcht und Schrecken vor uns Menschen berichten. Und manchmal werden die Tiere eben selbst zur Gefahr. Wir machen also eine durchaus auch kulturell bedingte, willkürliche Einteilung. Die ich jetzt gemacht habe, ist die, die uns Westlern, uns Westeuropäern in den Sinn kommt. In anderen Kulturen wird man da andere Einteilungen haben. Und in den Naturvölkern gibt es vielleicht diese Einteilung gar nicht, weil man sich als Teil der Natur versteht und in einer ganz anderen Art und Weise damit lebt. Überhebt sich hier der Mensch? Hier kommt Psalm 8, und den blende ich Ihnen jetzt ein zum Tragen. Den hatten wir ja schon anfangs angetriggert. Psalm 8 ist nicht so sehr lang. Der erste Vers ist die Gesangsanweisung. Leider kennen wir die Melodie nicht. Und dann geht es richtig los ab Vers 2. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gebreitet hast über den Himmel. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet wegen deiner Gegner und zum Erhalten zu bringen dein Feind und Rächer. Sehe ich deinen Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du gelegt unter seine Füße. Schafe und Rinder, sie alle und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Ja, Gott ist der Herrscher. Sie, die Sie den Text sehen konnten, haben gesehen, dass der Herr manchmal in Kapitelchen geschrieben ist. Das macht die Einheitsübersetzung da, wo im biblischen Urtext das Tetragramm, der Gottesname JHWH, steht. Wir können also sehen, Gott wird hier adressiert. Er ist der Herrscher über die ganze Erde. Und was ist der Mensch? Er wurde von Gott eingesetzt als Herrscher über die Welt. Er ist also Gott gegenüber durchaus rechenschaftspflichtig, aber Gott hat ihm die gesamte Schöpfung zu Füßen gelegt. Das ist etwas völlig anderes als das, was wir dem Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel gehört haben. Da gab es eine Urgemeinschaft. Jetzt im zweiten Schöpfungsbericht war der Mensch Gefährte oder die Tiere Gefährten des Menschen. Hier ist der Mensch Herrscher. Ja, man muss darüber nachdenken, was bedeutet es, Herrscher zu sein. Wir modernen Menschen glauben eher, dass man damit eine Art Tyrannei über die Schöpfung errichten könnte. Man kann sie ausbeuten, man kann mit ihr machen, was man tun oder will. Das antike Bild eines Herrschers ist dann doch oft eher anders, denn der Herrscher, der König, wird oft als Hirte gezeichnet. Man denke nur an die berühmten Bilder, wie David der Hirte ist, der seine Herde pflegt und das im Prinzip auf sein Verhältnis als König zum Volk Israel überträgt. Der wahre Herrscher agiert wie ein Hirte, der seine Herde pflegt, eben nicht willkürlich. Psalm 8 aber, ein Lied Davids, setzt ihn als Herrscher ein, eigentlich damit er sie hegt, und die, die ihm zu Füßen gelegt sind, auf die soll er aufpassen. Welch krasses Missverständnis tragen wir da heute in den Text ein, dass wir sagen, wir dürfen über die Schöpfung herrschen, wie ein willkürlicher Herrscher nach eigenem Gutdünken? Eine biblische Korrektur erfahren wir, wenn wir in die großen messianischen Visionen schauen, die wir in der Bibel, auch im Alten Testament, finden. Und wir Christinnen und Christen glauben ja, dass diese messianische Zeit mit dem Jesus-Ereignis, mit dem Christus-Ereignis begonnen hat. Ja, dass wir momentan in dieser messianischen Zeit leben, die ihre Erfüllung finden wird, wenn der Herr einst wiederkommt, wann auch immer das sein mag. Es lohnt sich also mal zu schauen, wie stellen sich die Propheten des Alten Testamentes diese messianische Zeit vor? Da sind wir insbesondere beim Propheten Jesaja, da im 11. Kapitel die Verse 1 bis 9. Ich rufe mir die Stelle hier auf, dann blende ich sie Ihnen natürlich wieder ein. Meine Tastatur müsste nur funktionieren. Jetzt tut sie es. Jesaja 11, die Verse 1 bis 9. Und Sie sehen den Text jetzt gleich auch, dann können Sie ihn mitlesen, sofern Sie wollen. Da müssen Sie ihn sehen können. So. Jesaja 11, die Verse 1 bis 9. Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis empor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Wenn Sie jetzt die Wurzel Jesse im Kopf haben, sind Sie genau am richtigen Punkt. Das ist schon sehr adventlich und weihnachtlich, geht eben auf diese Stelle im Propheten Jesaja zurück. Und Jesse ist der Vater Davids gewesen. Wir haben gerade über das Königtum Davids gesprochen, der sein Königtum in der Art eines Hirten zugestanden versucht. Er hat auch da versagt, einen Fehler gemacht, aber das Leitbild ist das eines Hirten gewesen. Und jetzt geht es aber um den Messias, den Gesandten Gottes, der aus diesem Stamm herauswächst, der also aus dem Stammbaum Davids stammt. Von ihm heißt es, der Geist des Herrn ruht auf ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. In diesem Geist soll der Mensch herrschen, nämlich aus Einsicht, aus Weisheit, aus Rat und Stärke und vor allen Dingen in Gottesfurcht. Denn als Stellvertreter des Schöpfers muss der Mensch dem Schöpfer gegenüber Rechenschaft ablegen dafür, wie er mit der Schöpfung umgegangen ist. Und er hat sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Er richtet nicht nach dem Augenstein, nach dem Hörensagen entscheidet er nicht, sondern er richtet die Geringen nach in Gerechtigkeit und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt das Land mit dem Stock seines Mundes und tötet den Frevler mit dem Hauch der Lippen. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüfte und die Treue der Gürtel um seine Lenden. Und jetzt kommt's. Der Wolf findet Schutz beim Lamm. Der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. Kuh und Bären nähren sich zusammen, die ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter und zur Höhle der Schlange streckt das Kind seine Hand aus. Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Wasser, so wie die Wasser das Meer bedecken. Hier werden ja geradezu in der Regel fast tierische Gegensatzpaare gebildet. Kuh und Bärin, Löwe und Lamm, der Wolf, Löwe und Schaf, der Wolf und das Lamm. Wer jetzt an H.P. Kerkeling denken mag, an Hurz, dem kann ich es nicht vernehmen. Es geht hier drauf zurück. Das ist quasi der Urhurz der Bibel, den wir haben. Und er beschreibt einen messianischen Frieden innerhalb der Tierwelt und auch zwischen Mensch und Tierwelt, wenn der Säugling eben vor dem Schlupfloch der Natter spielt und seine Hand hineinstecken kann, gefahrlos, ohne dass ihm etwas passiert. Die messianische Zeit ist wieder geprägt von jenem Urfrieden, den wir am Beginn der Schöpfung schon einmal hatten. Das ist das, wo es herkommt. Das ist das, wo es hingeht. Das ist die große Vision. Die große Vision ist wieder, dass es Gemeinschaft zwischen Mensch und Tier geht. Eine Erkenntnis, dass kein Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, finden wir dann analog auch in der Weisheitsliteratur, nämlich im Buch Kohelet. Auch da rufe ich Ihnen den Text auf. Jetzt sehen Sie hier nochmal Jesaja. Wir sind jetzt im Buch Kohelet. Und zwar da näher hin im Kapitel 3, die Verse 18 bis 21. Da finden wir im Buch Kohelet Folgendes. Was die einzelnen Menschen angeht, dachte ich mir, dass Gott sie herausgegriffen hat und dass sie selbst erkennen müssen, dass sie eigentlich Tiere sind, sagt der große Weisheitspräger des Alten Testamentes. Stelle man sich mal vor, der Mensch soll erkennen, dass er eigentlich ein Tier ist. Skandal! Der Mensch ist doch über die Tierwelt gestellt. Der Mensch ist Ebenbild Gottes. Der Prediger, das ist der, der mit dem Windhauch ist, erkennt, eigentlich sind wir ein Animal, etwas, was beseelt ist wie die Tierwelt. Das ist ja im Englischen das Interessante, dass in Animal, Anima, Seele drin steckt. Das ist in dem Deutschen so nicht nachzubilden im eigentlichen Sinn. Aber hier der Prediger erkennt, der Mensch ist eigentlich ein Teil der Tierwelt. Denn jeder Mensch unterliegt dem Geschick und auch die Tiere unterlegen dem Geschick. Nämlich welchem? Sie haben ein und dasselbe Geschick. Da ist ja gar kein Unterschied. Der Mensch bildet sich ein, er wäre was Besseres. Faktisch aber teilt er das Schicksal der Tiere, nämlich wie diese sterben, so sterben jene. Beide haben ein und denselben Atem. Atem, das beatmet sein. Animal, anima. Das ist Teil der behauchten Seelenwelt. Wir haben vorhin in Genesis 2,7 gesehen, wie Gott den Adam lebendig macht, indem er ihm seinen Lebensatem hineinbläst. Wir Christinnen und Christen erkennen mit Paulus im 1. Korintherbrief, der dort sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Wohnort, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist, der Atem Gottes in euch wohnt? Das gibt der Menschen Würde, unabhängig davon, ob jemand glaubt oder nicht. Überall da, wo Atem Gottes ist, ist Gottes Gegenwart spürbar. Ja, und auch Tiere atmen. Das ist das, was hier im Alten Testament, im Buch Kohelet, dem großen Prediger, Weisheitsprediger des Alten Testamentes, schon angedeutet wird. Er hatte schon diesen Sensus dafür. Deswegen haben Tiere Würde, weil der Lebensatem Gottes in ihnen ist. Dann geht's weiter. Einen Vorteil des Menschen gegenüber dem Tier gibt es da nicht, denn beide sind Windhauch. Beide gehen an ein und denselben Ort. Beide sind aus Staub entstanden und beide kehren zum Staub zurück. Wer weiß, ob der Atem der einzelnen Menschen wirklich nach oben steigt, während der Atem der Tiere ins Erdreich hinabsinkt? Die große Frage. Wohin gehen die Tiere nach ihrem Ableben? Der Mensch, der Glaubende zumal, ist sich ja sicher, dass es da irgendwie weitergeht. Ja, ich weiß, es gibt heute viele Menschen, die glauben das nicht, aber in dieser Lesart, der Mensch hat ein Ziel nach seinem Tod und die Tiere, wohin gehen die denn? Sind die dann weg? Der Prediger formuliert es, wir wissen es nicht. Das menschliche Fantasie, was man sich da ausdenkt, wir wissen es nicht. So habe ich eingesehen, es gibt kein Glück, es sei denn, der Mensch kann durch sein Tun Freude gewinnen. Das ist sein Anteil, denn wer könnte ihn dahin bringen, zu sehen, was nach ihm sein wird? Der Mensch weiß es nicht. Aber phänomenologisch, rein phänomenologisch beschrieben, hat der Prediger Kohelet natürlich recht. Der Mensch atmet, die Tiere atmen. Der Mensch muss sterben, die Tiere müssen sterben. Der Mensch muss essen, die Tiere müssen essen. Es gibt an dieser Stelle erstmal phänomenologisch keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Und die Frage wird ja bis heute diskutiert, was ist denn der große Unterschied, der den Mensch zum Menschen macht, außer der spezielle Gensatz und das Tier zum Tier? Die Intelligenz? Krähen, Schimpansen, Delfine sind auch intelligent. Wo fängt man denn da an? Machen wir das Menschsein jetzt am Intelligenzquotienten fest? Da sehen manche Menschen ganz schlecht aus, andere besser. Woran macht man das fest, dass der Mensch über dem Tier steht, dass der Mensch Humor hat? Man hat jetzt herausgefunden, dass Affen lachen können, dass der Mensch zum Singen fähig ist. Das können Wale auch. Die kommunizieren sogar durch Gesang. Da sind wir schon mal. Kommunikation. Tiere kommunizieren untereinander. Wo ist denn der große Unterschied zwischen Mensch und Tier, der den Menschen dann herausheben würde? Qohelet legt ja schon eine Spur und sagt, auf der qualitativen Ebene ist es kein großer Unterschied. In der phänomenologischen Erscheinung vielleicht ja, aber der Mensch wird hier als Teil der Schöpfung verstanden. Damit verbunden ist gerade bei Qohelet ja die große Frage, wohin geht die Reise? Geht der Mensch, der Geist des Menschen nach oben zu Gott und der Atem der Tiere nach unten in die Erde? Qohelet sagt, wir wissen es nicht. Wenn Gott die ganze Welt gemacht hat, die Welt aus Gott kommt, und in einer anderen Glaubensinformation haben wir hier mal das Verhältnis Gott und Welt durchdacht, also noch viel fundamentaler. Und ich habe dort die These vertreten, dass die Welt aus dieser Sicht nicht ohne Gott sein kann. Und habe dann die etwas provokante These formuliert, Gott kann auch nicht ohne Welt sein. Das betrifft auch das Phänomen von Raum und Zeit. Wenn Gott der Raum- und Zeitlose ist, dann kann man ja keinen Zustand denken, der in einem Sinne eines Vorher und Nachher so gesehen ist, aus der Sicht Gottes die Welt immer schon da gewesen. Aus der zeiträumlichen Sicht der Welt gibt es ein Vorher und Nachher. Das muss man zusammenbringen. Wenn Gott und Welt also auf diese Weise zusammenhängen und die Welt aus Gott kommt, dann wird sie in welcher Weise auch immer wieder zu Gott zurückkehren. Und zwar alles, weil alles, was ist, jedes Sandkorn, jedes Atom, jedes Proton, jedes Photon, jeder Seelenfunke, jedes Tier, jeder Strauch, jedes Insekt, jeder Mensch aus Gott kommt, da seine Ursache hat und zu Gott zurückkehren wird. Tiere spielen ja in der messianischen Hoffnung, wie wir gerade bei Jesaja gesehen haben, eine eminent große und wichtige Rolle. Das heißt, sowohl im Urzustand als auch im Zielzustand, dem messianischen Zielzustand, gibt es eine Urgemeinschaft zwischen Mensch und Tier. Muss der Mensch aus dieser christlich geprägten Sicht, vielleicht auch aus der christlich-jüdischen Sicht, nicht wieder lernen, dass er nicht über der Natur und nicht der Natur gegenübersteht in einem Feindschafts- und Unterwerfungsverhältnis? Muss er nicht wieder lernen, wie es bei vielen indigenen Völkern ohnehin gedacht wird, dass er Teil der Natur ist, dass die Natur ihm gegeben ist, damit er sich ernähren kann, er der Natur aber alles zurückgeben muss, dass er nicht nur nehmen kann, weil er dann alles vernichtet? Es gab in meiner Jugendzeit ausgehende 70er, beginnende 80er Jahre mal den Spruch, dann lief im Werbefernsehen so ein Spruch: Du brauchst die Natur braucht dich nicht. Da ist was dran. Auch wenn der Mensch den letzten Atemzug getan hat, und zwar der letzte Mensch den Atemzug gemacht hat, wird die Natur noch da sein, das wird weitergehen. Der Mensch ist nicht wichtig für die Natur. Die Natur ist wichtig für den Menschen. Müssen wir das nicht wieder lernen, dementsprechend zu leben? Selbst die Tiere, die der Mensch nicht mag, haben in diesem Ganzen ihren Platz. Wir müssen also vorsichtig sein, wenn wir einfach denken, wir könnten Tiere ausrotten. Wir wissen nicht, wie in der Gesamtlogik der Schöpfung genau der Platz dieses Tieres an dieser Stelle, dieses Wesens an dieser Stelle vielleicht ist. Wir Menschen glauben, etwas verstanden zu haben und begreifen oft erst zu spät, dass wir der Welt einen schweren Schaden zugefügt haben, weil wir das, was uns stört, vernichtet haben. Die Natur ist ein Garten, den wir hegen und pflegen sollten. Und wir lernen ja gerade in diesen Zeiten, wird ja immer wieder gesagt, dass man den Garten nicht immer nur platt mähen muss, damit die Insekten eben durchaus ihren Platz haben, die für das Gesamt der Schöpfung und die Gesamtlogik wichtig sind. Das Sein bei Gott, das wir erhoffen, gilt also mit höchster Wahrscheinlichkeit nach der ganzen Schöpfung. auch den Tieren. Alles kommt von ihm, alles geht auf ihn zu. Das ist die große Hoffnung, für die wir einstehen. Das waren meine Gedanken, die ich Ihnen heute geben wollte. Wenn Sie möchten, sind Sie in 2 Wochen am 15.10.2025 wieder sehr herzlich hier willkommen. Dann lautet das Thema Aufseher, Diener und Witwen, Ämter in der frühen Kirche. Heute kennen wir Bischöfe, Priester und Diakone. Die Priester gab es in der frühen Kirche gar nicht, Diakone und Bischöfe schon. Und es gab andere Ämter, zum Beispiel das Witwenamt. Was sich dazu getragen hat und warum manches verschwunden, manches gekommen ist, dazu in 2 Wochen dann mehr, wie sich das entwickelt hat. Ich möchte Sie jetzt schon auf eine besondere Veranstaltung hinweisen, die von heute aus gesehen in nahezu 2 Wochen stattfinden wird. Am 17. Oktober im Jahr des Herrn 2025 wird der Till Markenstein aus Jerusalem hier nach Wuppertal kommen und wir werden hier im Eiscafé Janone, Kaiserstraße 122, eine Folge der Schrifterzähler live aufzeichnen. Dann wird es um Maria und Martha gehen. Wir fangen jetzt in Kürze an, die 4. Staffel zu produzieren. Da können Sie sich schon darauf freuen. Da werden wieder bestimmt tolle Geschichten kommen. Wenn Sie live bei so einer Aufzeichnung dabei sein wollen, dann kommen Sie am 17.10.2025 um 18 Uhr in das Eiscafé Janone, Kaiserstraße 122 in Wuppertal-Vohwinkel. Und wenn Sie, da müssen Sie aber ganz schnell sein, wenn Sie es sich später anhören, dann ist es schon vorbei, am 4. Oktober in Wuppertal sind, kommen Sie um 17 Uhr auf den Lorenzusplatz. Zu Ehren des heiligen Franz von Assisi findet da die jährliche Tiersegnung statt. Ich freue mich, wenn ich Ihnen ein paar Gedanken mitgeben konnte. Bleiben oder werden Sie gesund? Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden? In Zeiten wie diesen ist es mir wichtiger denn je zu sagen, Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Denn wenn Frieden über Israel ist, dann wird Friede in der Welt sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein herzliches Glück auf!